Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Horcher mal, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Ja, hallo Alexander.
Hallo Matthias, servus.
Oder Axel, was ist dir lieber?
Egal.
Hör
auf beides.
Ja, ich habe einen neuen Gast im Podcast, weil der eine Chefredakteur ist im Urlaub.
An der Ostsee.
Macht aber nichts.
Genau.
An der Ostsee, genau. Macht aber gar nichts, weil wir haben einen zweiten Chefredakteur, beziehungsweise zwei gleichberechtigte Chefredakteure. Und deswegen ist heute zu Gast Alexander Jungkunst. Nicht deswegen, sondern wir wollten schon lange mal was zusammen machen. Du hast ja auch reichlich Rundfunkerfahrung und du bist ein Fürther. Also wir haben
zum Exoten.
Ja, genau. Wir haben einen reinen, einen waschechten Fürther. Ich glaube, du bist ein waschechter
Bekennen,
Fürther, oder?
Ja, waschechter. Geboren in Fürth, aufgewachsen in Fürth und lebend in Fürth. Jeden Tag über die schwierige Stadtgrenze von Fürth nach Nürnberg und abends. Zum Glück wieder zurück.
Ja, zum Glück wieder zurück. Das heißt also, du hast noch nie mit dem Gedanken gespielt, dich irgendwo hier in Nürnberg mal niederzulassen?
Nee. Es ist ja eigentlich auch egal, ob man jetzt in Nürnberg oder Fürth wohnt. Das beide ist ja so zusammengewachsen. Aber es gibt halt die schönen Kappeleien auch noch zwischen den beiden Städten.
Das ist richtig, ja. Aber was ist denn für dich das Besondere an Fürth? Ich meine, einen Fürther zu fragen, was ist das Besondere? Ist eigentlich, der wird immer 10.000 Dinge finden, aber wenn du jetzt jemanden erzählen oder erklären solltest, warum er unbedingt mal nach Fürth kommen muss, soll, was fällt dir denn da so ein?
Spannende Geschichte, spannende Persönlichkeiten, umstrittene Persönlichkeiten, die dort aufgewachsen sind. Henry Kissinger ist ja viel zitiert, jetzt 95 geworden, viel angegriffen, zu Recht. Aber durchaus auch eine Persönlichkeit, über die man streiten kann, die man präsentieren kann. Ludwig Erhard ist in Fürth geboren, jetzt ist das Ludwig-Erhard-Zentrum gebaut worden und mit viel politischem Bohai eröffnet worden. Jetzt war erstmal Pause, weil es noch nicht fertig war. Steinmeier war da, Söder war da.
Söder, na ja, klar.
Und das war jetzt vor knapp 4 Wochen. Aha. Nächste Woche ist jetzt die Eröffnung für den allgemeinen Bürger, also dann kann jeder hinein am Mittwoch,
okay,
der 70. Jahrestag der Währungsreform, die mit Erhard selbst nur indirekt zu tun hat. Das war ja eine Idee der Amerikaner. Erhard hat lediglich die Bewirtschaftungsregeln aufgehoben, was dann der Startschuss fürs Wirtschaftswunder gewesen ist, zusammen mit der Einführung der D-Mark. Und an diesem 20. Juni, 48 war die Währungsreform, am 20. Juni 18 eröffnet jetzt das Erhard-Zentrum seine Pforten. Spannende Ausstellung mit viel Werbung für Marktwirtschaft, etwas sehr politisch orientiert. Das gefällt mir nicht so ganz, aber es gibt spannende Ausstellungsstücke und zur Eröffnung kommt Günther Jauch, warum auch immer, was er mit der Währungsreform oder Ludwig Erhard zu tun hat, weiß ich nicht, aber er ist prominent und wird dort etwas trommeln.
Okay.
Und auch Markus Söder ist wieder dabei am Mittwoch.
Aber das ist dann für die Öffentlichkeit?
Also da kann ist ein jeder Fest, da kann, glaube ich, jeder hin.
Okay. Ja. Wir sagen jetzt mal, da kann jeder hin, dann schauen wir
genau,
mal.
Genau, dann schauen wir, was passiert.
In Hamburg kann ich so als mal einflechten. In Hamburg war ein Konzert der Foo Fighters, die ja auch bei Rock im Park waren. Ja. Und der Dave Grohl hat bei der Fahrt durch Hamburg irgendwo eine Weinhandlung gesehen, die heißt, glaube ich, Gröhl oder so. Und hat dann bei dem Konzert gesagt, wir treffen uns dann morgen alle bei der Weinhandlung Gröhl. Und er lädt sie alle auf einen Schoppen Wein ein, okay, was dann am nächsten
teuer.
Tag... Also es war natürlich ein riesen Aufgeschau, ja. Aber für die Weinhandlung auch, glaube ich, die beste Werbung, die man bekommen kann. Also insofern sagen wir Günther Jauch nächste Woche in Fürth.
Günther Jauch am Mittwoch in Fürth, am
kommt
Nachmittag, Bürgerfest mit Programm.
Ja. Der Bau an sich war aber auch ziemlich umstritten, glaube ich.
Der Bau war und ist sehr umstritten, weil er eine der beliebten Kuben ist. Ich habe den Eindruck, moderne Architekten können ja nur noch Würfel oder Schuhschachteln, wie viele despektierlich sagen, bauen. Das ist ein Klotz. So sehen es viele, also ich kenne nur wenige, die sagen, wow, toll, moderne Architektur. Ich selbst bin auch nicht glücklich mit diesem Bau. Ich finde ihn zu groß an dieser Stelle. Wenn man hineingeht, ist auch das Haus nicht ganz gefüllt. Also es gibt einen Raum, da gibt es nur eine Videoprojektion, wo geworben und getrommelt wird für soziale oder liberale Marktwirtschaft. Mhm. Etwas ideologisch geprägt, etwas zu ideologisch, finde ich. Dann gibt es noch unten das Foyer, auch das ist ziemlich leer. Und einen Veranstaltungsraum, den man mieten kann, wo wir eventuell auch eine unserer NN-Talks stattfinden lassen werden im Herbst, wenn es zustande kommt vor der Landtagswahl, zum Thema Flächenfraß und Wohnungsbau passt ja dann auch in diesen Neubau.
Genau, hin. Genau.
Da ja. kann man sich diesen Raum ja. mal anschauen, der sehr schick ist. Die Räumlichkeiten sind schön, aber das Teil ist ein Stück zu groß, finde ich. Und ist da in dieser historischen Altstadt, ja, nicht ganz passend. Es gibt ja tolle Beispiele für moderne Architektur in Kontrast zu Altbauten in Wien gegenüber vom Stephansdom ist so ein gläsernes
genau,
Projekt. Ja. Toll, das Haashaus ja. in Fürth, ja.
Hat man vielleicht noch nicht den ganz richtigen Mut dazu gehabt.
Ja, auch vielleicht nicht das Geld. Das Ganze ist ja sehr teuer. Die Kosten sind auch gestiegen. Es gab zunächst auch Entwürfe, die mit Glas gearbeitet haben. Hätte ich mir gut vorstellen können. Auch Spiegel, Fürth war eine Spiegelstadt. Hätte von der Thematik gut gepasst, wäre aber sehr aufwendig gewesen. Hätte auch nicht so viel Stellflächen geboten. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Man steht erstmal da. Man wird sehen müssen, wird es angenommen, kommen die Leute. Es wird ja gemunkelt oder gehofft von den Organisatoren, dass angeblich Busse von Chinesen nach Fürth kommen Aha. und pilgern.
Okay.
Zunächst in Trier das Haus von Karl Marx sich ansehen, der Aha. heuer seinen 200. Geburtstag hat.
Genau.
Und dann nach Fürth, ich weiß nicht, ob es wirklich so klappt, ob Ludwig Erhard ein Name ist, der die Chinesen lockt. Sie werden ihn ja schon schwer aussprechen können mit Elhalt. Ja, mal schauen.
Mal schauen, mal schauen. Ja, vielleicht biegen die ja dann auch, weil das jetzt kann ich elegant überleiten zu einer Geschichte, die mich am ehesten noch interessiert an Fürth. Vielleicht biegen die dann auch noch ab in die Gustavstraße. Okay. Wie schaut es denn dort eigentlich? Also das ist für mich natürlich so eigentlich das Thema gewesen, was ich in den letzten Jahren immer wieder beobachtet ja. habe, wo man viel drüber gelesen hat und in der Gustavstraße natürlich auch wirklich dort einen schönen in der Gastronomie sich aufhalten kann und ein ganz tolles
Flair. Wenn man leise ist, wenn man schön still ist.
Wenn man leise ist, ja, ja.
Ja, da hat sich einiges getan. Es ist wirklich ruhiger geworden. Das ist eine Folge dieser Gerichtsurteile, wo sich ja das Ganze hochgeschaukelt hat, wo auch die Stadt vielleicht ein bisschen ungeschickt agiert hat. Jetzt gibt es diese Regelungen, die für die Anwohner, die wenigen Anwohner, die geklagt haben, gut sind. Die haben sich durchgesetzt. Für die anderen ist es eher bedauerlich. Und ja, es gibt halt Zeiten, Sperrzeiten und Schließzeiten, die es so rigide in anderen Städten nicht gibt. Es tut sich jetzt insofern was, als das größte Gasthaus dort wieder mit Leben erfüllt wird, der grüne Baum mittendrin, wo angeblich ja der Schwedenkönig übernachtet hat, was nicht stimmt.
Passt ja jetzt drin. Auch wieder zum nächsten genau, Jubiläum, was wir Krieg. Schon groß gefeiert haben.
Der grüne Baum, Riesengasthaus, lange tot, weil die früheren Pächter aufgeben mussten. Jetzt gibt's neue Pächter, eine neue Brauerei, die dort einzieht. Auch umstritten in Fürth, Augustinerbrau, also ein Münchner Bier. Oh,
kein,
kommt, das, nein, das kein grüne Grüner, Bier, kein also, Grüner, sondern Augustiner.
Ein gutes helles Bier. Das gefallen lässt.
Ja, das liegt an den Eigentumsverhältnissen. Ah, okay. Und das wird jetzt mit gestandenen Gastroprofis hergerichtet und ich glaube im nächsten Jahr eröffnet und kann ein neues Zugpferd sein, wenn dieser Riesengasthof gut zieht. Mhm.
Ja, und da müssen wir natürlich über ein Thema in Fürth unbedingt auch noch schnell reden, die Spielvereinigung. Ja. Ich weiß nicht, bist du überhaupt Fußballfan?
Mich treibt es schon immer noch um. Also die letzte Saison war natürlich grauenhaft aus Fürther Sicht mit diesem Last-Minute-Rettungsakt. Vor allem ja, dank des Auer-Spiels wurde Fürth ja gerettet. Hat sich ja nicht mal so richtig aus eigener Kraft retten können mit dem Unentschieden im letzten Spiel. Ja, ich war schon lange nicht mehr im Ronhof, das liegt an den blöden Spielzeiten, weil wir da meistens arbeiten müssen, gerade in der zweiten Liga, Freitagabend ist schlecht, Sonntag ist schlecht, da sind wir meistens hier. Ich hatte eine Dauerkarte zu Bundesliga-Zeiten, Fürth war ja mal anders als Waldemar Hartmann angenommen hat, doch ein Jahr in der Bundesliga, ein grauenhaftes Jahr allerdings.
Ja, gut, aber man sieht halt Mannschaften im Stadion, die man so nicht zu sehen bekommt.
Das ist
beim Club ja vielleicht in der nächsten Saison
ein Jahr lang auch der so.
Trost.
Ein Jahr lang auch so. Mein Friseur hat immer gesagt, die Dauerkarte hätte eigentlich Trauerkarte heißen müssen, weil es ja eigentlich nur Heimniederlagen waren und man immer über ist und ach Gott, muss man sich's wieder antun. Die Spielvereinigung, ja, es gibt ja jetzt die Zäsur. Hack hört auf, was viele gar nicht erwartet hätten, sondern gedacht hätten, er macht ewig weiter, weil er ja auch sehr eng verbunden war mit dem Verein. Ich glaube, er hat den richtigen Schritt jetzt gezogen, von sich aus zu bestimmen, wann Schluss ist. Es war, glaube ich, auch ein guter Punkt, um jetzt da den Strich zu ziehen und zu übergeben. Und man muss mal gucken, wie der Verein sich entwickelt. Wer Präsident wird, ist ja noch offen. Das ist ja auch nur die Symbolfigur quasi, in Anführungszeichen, die voransteht. Die professionelle Führung ist ja geklärt jetzt mit der neuen Aufstellung. Ja. Und ja, mal schauen. Der Trainer war ja auch nicht so erfolgreich jetzt wirklich in der zweiten Liga. Es ist wohl zu viel in Steine investiert worden und zu wenig in Spieler, sagen viele. Da bin ich zu wenig dran. Aber wenn man die schicke Tribüne sieht, die ist natürlich toll. Also da.
Also ich glaube auch, die Leute, ich war ja einmal ja in der letzten Saison, hatte ich das Vergnügen, dort sein zu dürfen und ich muss wirklich sagen, ich war schon beeindruckt, ja, für so eine Stadt und für die Zuschauerzahlen, was man sich da leistet. Klar, der normale Fan in Anführungszeichen fühlt sich dann auch schon wieder ein bisschen zurückgesetzt. Mhm. Und ich habe ja, glaube ich, sogar noch eine Stahlrohrtribüne bei der, hat mir letztens jemand erzählt, der Gästeblock, das ist eine Stahlrohrtribüne noch, was ja, sozusagen dann beim gemeinsamen Hüpfen zu einem besonderen Erlebnis führt. Also durchaus positiv wird das von den Hardcore-Fans betrachtet. Ja, und klar, man sieht natürlich dann auf diese, auf dieses wunderschöne Funktions- und VIP-Gebäude und die Haupttribüne ist vielleicht dann ein bisschen, ja.
Für die dritte Liga wäre sie deutlich zu groß gewesen.
Das ist richtig.
Also insofern ist es gut, dass das jetzt nochmal mit Ach und Krach gut gegangen ist.
Und ja, jetzt haben wir Fürth ein bisschen abgehandelt.
Fürth, immer einen Ausflug wert, schöne Gebäude, hat sich viel getan in den letzten Jahren. Fürth wächst ja von den bayerischen Städten neben München am stärksten, auch in den nächsten Jahren, es geht weiter so.
Also es wird immer mehr Fürth, glaube ich, immer wieder mal ein,
in den, ja, laut Statistik, ja, in Fürth ist es, also ich habe da noch nie eine bedrohliche Lage beobachtet, auch wenn unser Ministerpräsident immer sagt, es ist schwierig, hier in der U-Bahn zu fahren. Wie gesagt, weder in Nürnberg noch in Fürth habe ich da mal was Schlimmes erlebt. Mag Situationen geben, die bedrohlich sind, aber
auch das ist die perfekte Überleitung eigentlich. Mhm. Wir haben mit Seehofer, Merkel im Moment eine Riesendiskussion im Gange. Sehr, sehr unglücklich, glaube ich, auch in Bezug darauf, welche Probleme wir wirklich in diesem Land haben. Also wir haben immer wieder mal so dieses Schlagwort Symbolpolitik. Ich sehe es nach wie vor noch verstärkter, dass man wirklich nur noch versucht, sich mit gegenseitig zu übertreffen zum Teil und zum Teil jemand, der versucht, auch Ruhe zu bewahren, eigentlich im Moment am Rand steht und sich nicht recht durchsetzen kann. Mhm. Und Merkel agiert aber da auch schon sehr hilflos, hat man den Eindruck.
Ja, entgleiten die Fäden offenbar ja langsam. Es wird nicht mehr richtig das gemacht, was sie möchte. Wenn jetzt Seehofer einfach nicht am Integrationsgipfel teilnimmt, ist eigentlich der Hammer für den Innenminister, der ja eigentlich der Hausherr bei diesem Integrationsgipfel ist, wo es um wichtige Weichenstellungen, gerade bei den Punkten geht, die CSU ja zum Teil zu Recht anmahnt. Also wenn sie davon spricht, Integration muss verbessert werden, ist natürlich richtig. Aber wenn dann der zuständige Minister diese Veranstaltung boykottiert, ist es schwierig, sagen wir mal gelinde gesagt. Und die Lage ist ja jetzt so verfahren, dass ich mir eigentlich schwer eine Lösung vorstellen kann, bei der beide ihr Gesicht waren. Das geht eigentlich fast nicht mehr. Seehofer pocht darauf, dass Flüchtlinge an der Grenze zurückgewiesen werden können. Das ist rechtlich wohl machbar. Schafft natürlich Riesenprobleme mit den Nachbarn, wo die dann zurückgeschickt werden müssten. Vor allem Österreich.
Die Österreicher schieben halt dann wieder weiter
durch. Die Österreicher schieben weiter durch. Dann landen die Flüchtlinge wieder in Griechenland oder Italien, die ja ohnehin am meisten damit zu kämpfen haben. Genau. Das könnte die EU bedrohen, noch mehr bedrohen, als sie ohnehin schon bedroht ist. Die europäische Lösung, von der die Kanzlerin spricht, von der seit Jahren die Rede ist, ist ja nicht in Sicht. Da gibt es auch kein funktionierendes Rezept. Also da laufen zwei Züge aufeinander zu, die im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch in dieser Woche zum Bruch der Koalition führen könnten, weil die beiden Unionsschwestern sich nicht zusammenraufen können und weil die CSU offenbar ja auch Unterstützung bei der CDU findet in ihrer Frage, weil sie auf dieses Signal hoffen, Deutschland bekommt wieder das Thema Flucht in den Griff, was in der Tat Symbolpolitik wäre. Das Problem ist damit nicht gelöst, aber man kann sagen, Leute, wir tun was, wir weisen die Flüchtlinge jetzt an der Grenze wieder zurück.
Aber wohl ja im Prinzip mit den Menschen, die jetzt zu uns kommen im Moment, also mit den Zahlen, glaube ich, kann das Land ja eigentlich relativ gut leben, sondern es geht ja wirklich, du hast es vorhin angesprochen, um die Integration der jetzt hier im Land Befindlichen und um den weiteren Umgang mit denen, die jetzt sowieso schon hier sind und wie man vernünftig und menschlich und human auch miteinander umgeht.
Das wäre das Thema.
Und die Diskussion führen wir aber nicht. Also auch bei dem Papier, wo er die Pressekonferenz absagen musste, der Seehofer, oder die Vorstellung
seines 63-Punkte-Plan, ja.
Genau, dann wird ja nur über ein oder zwei Punkte gestritten und Dinge, die da drinstehen, du hast ja eins schon erwähnt, wo es um die Integration geht, die sind überhaupt kein Thema mehr. Da rennt die Republik ja wirklich in eine Diskussion rein, die man sich auch ein Stück weit sparen könnte, respektive wo eigentlich die Bundesregierung gefordert wird, zur Versachlichung der Diskussion beizutragen.
Das ist eine gefährliche Diskussion und ich verstehe auch die CSU da ehrlich gesagt seit langem nicht, weil Bayern ja sehr, sehr viel getan hat in der Tat für Integration, für Flüchtlinge. Das sagen sie auch immer, viel Geld ausgegeben. Es funktioniert gut in Bayern, die Integration. Also Bayern ist da führend. Das könnte man ja auch mal darstellen und sagen, Leute, schaut her, wir haben es geschafft. Also den Spruch der Kanzlerin zitieren, wir schaffen das. Bayern hat sehr viel geschafft, aber davon ist nicht die Rede, sondern nur davon, wie man die sinkende Zahl von Flüchtlingen noch weiter reduzieren kann. Also es geht um Abwehr, es geht um Signale für den Landtagswahlkampf, das ist das alles dominierende Thema, dem die CSU alles hintanstellt. Und
ja,
da wird jetzt dieser Konflikt Berlin-München wieder groß aufgebaut mit der Symbolfigur Merkel, die viele weghaben wollen, nicht nur bei der AfD, auch in der Union sagen viele, Merkel ist ein Klotz am Bein dieser Regierung mittlerweile.
Die mit Blick auf die nächste Bundestagswahl wahrscheinlich schon.
Mit Blick auf die nächste Bundestagswahl.
Ja, ja, ja.
Und da braut sich einiges zusammen. Also wenn diese Koalition scheitert, dann momentan vor allem wegen der beiden Unionsschwestern.
Mhm. Wobei ich wird so als Beispiel auch ein bisschen bei uns so, ich komme ja vom Land, wenn ich mir denke, dass ja viele der Flüchtlinge, im Zuge der Flüchtlingswelle wurden ja viele auch aufs Land verteilt, aber da gab es, das war sicherlich alles nicht ganz einfach, aber im Prinzip, wenn man sich das heute anschaut, also es gab Dinge, die nicht gut waren, wenn in kleine Dörfer, Gasthäuser mit 70, 80 Flüchtlingen belegt wurden, aber das war auch der Not geschuldet. Die Bürger dort haben sich ja zum Teil gewährt, aber im positiven Sinne. Sie haben gesagt, wir helfen, wo wir können, aber an irgendeinem Punkt ist eine Überforderung da.
Ja.
Und wenn man jetzt 1-2 Jahre später schaut, hat sich vieles eingespielt. Und dann solche Themen wie Ankerzentren kann ich nicht recht nachvollziehen, warum man jetzt eigentlich da eine Kehrtwendung von dem machen will und sagt, wir bilden Lager, wo die Leute definitiv nicht integriert werden können, wo die Konflikte dann auch
die Probleme ballen.
Genau, ja. Also da wird es dann ausgetragen und dann wundert man sich auf einmal und sagt, warum gehen die aufeinander los, die sind nicht dankbar.
Ja.
Also in Waldkreiburg, was man gerade erlebt, das sind ja alles Dinge, die hätten wir vorhersehen und vorhersagen können, wobei man jetzt das sicherlich nicht den Behörden alleine die Schuld geben kann, aber da wird schon mit sehr wenig Fingerspitzengefühl dann auch vorgegangen.
Ja, und man greift ja solche Situationen dann auch fast schon dankbar auf, um zu zeigen, ja, was da schief läuft, anstatt die Beispiele zu zeigen, wo es gut funktioniert. Es läuft manches schief, aber es hat sich auch viel eingespielt und die Integration geht durchaus voran.
Ja. Das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, um mal auf jemand anders zu sprechen zu kommen, der demnächst bei dir zu Gast ist. Das finde ich ein hochspannendes Thema, der sich ja auch explizit zu der Flüchtlingspolitik, zur Migration, zur Einwanderung geäußert hat. Und zwar ist das Richard David Precht. Ich glaube, medial sehr gut vertreten.
Der Bestsellerautor und Philosoph, ja. Er ist ja momentan, ich glaube, ist er wieder auf Platz 2, nur in Anführungszeichen der Spiegel-Bestsellerliste mit seinem neuen Buch über die Digitalisierung und die Folgen Jäger, Hirten und Sammler, so ähnlich. Ich habe den genauen Titel jetzt nicht parat, auf jeden Fall ist es ganz weit vorne in den Bestsellerlisten. Es geht darum, was macht die Digitalisierung mit der Gesellschaft? Genau. Er zeichnet zwei Szenarien, ein pessimistisches, das wäre quasi das Vorbild China. Die Internetgiganten werden immer stärker, sie werden staatlich instrumentalisiert, der Staat nutzt die Medien, die sozialen Netzwerke, um die Bürger zu kontrollieren, wie es in China passiert. Dort gibt es Pluspunkte für Wohlverhalten und Minuspunkte für schlechtes Verhalten und die Bürger lassen das oft willenlos mit sich geschehen. Sie werden zu passiven Konsumenten, nicht mehr zu wachen Bürgern. Sie engagieren sich nicht für den Staat, sondern lassen sich einlullen vom Netz und seinen Verlockungen. Das ist das negative Szenario, das Precht dort skizziert in dem Buch. Das andere, auf das er setzt, ist eine Demokratisierung der Digitalisierung, wo die Bürger sich engagieren, sich einbringen, wo die Politik gefordert ist. Da sehe ich die Akteure noch nicht, die er da beschwört. Es wird eine spannende Frage zu sein, von wem er sich da Unterstützung auf Seiten der Politik erhofft, weil wenn man so auf die aktuelle Tagespolitik sieht, dann finde ich, ist das Thema Digitalisierung eines, was ja von den Parteien eher verdrängt wird mit den vielen offenen Fragen, die zu klären wären, wo in der Tat eine gestaltende Politik gefragt wäre. Zukunft der Arbeit, was machen die Roboter mit den Arbeitsplätzen, wie finanzieren wir unsere sozialen Sicherungssysteme, wenn die menschliche Arbeit weniger wird. Das sind Fragen, die er aufwirft, auf die er auch Antworten gibt. Er schlägt ja ein bedingungsloses Grundeinkommen vor, momentan viele in der Diskussion, deutlich höher als die Vorschläge, die von Unternehmerseite kommen, zu finanzieren über eine Kapitalertragssteuer, eine Finanztransaktionssteuer. Auch da die Frage, welcher politische Akteur soll das umsetzen? Momentan gehen viele wieder auf Distanz zu diesem Plan. Zuletzt auch die Bundesregierung selbst, der Finanzminister.
Also ich glaube, es geht bei ihm was, deswegen finde ich ihn ganz spannend. Der ist ja wirklich auch zum Teil umstritten und ich glaube auch Kritik an seinen Thesen ist durchaus gerechtfertigt. Nur er gibt halt Anstöße.
Er fasst Debatten gut zusammen. Er gibt Anstöße. Ja. Er hat eine positive Utopie, die er darstellt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn die Gesellschaft sich so ein Ziel setzt. Wohin wollen wir denn gehen? Wollen wir, dass das so weitergeht mit der Macht von Facebook und so weiter? Oder wollen wir da mehr demokratische Kontrolle, mehr Beteiligung. Was passiert mit unseren Daten? Wer hat das Recht für die Nutzung der Daten? Das sind Fragen, wo sich ja vieles erst zurechtschaukeln muss, wo die Politik gestalten kann. Genau. Und da skizziert er durchaus sympathische Entwicklungen, wie es kommen könnte, wenn viele sich dafür engagieren. Es kommt aufs Engagement an.
Genau, und auch wirklich so Dinge, die, weil es ein dynamischer Prozess ist, einfach ein Auge auch drauf zu haben und nicht nur immer hinterher zu hecheln, sondern vielleicht das ein oder andere mal auch ein bisschen vorzudenken. Auch seine Überlegungen in Richtung, was passiert durch die künstliche Intelligenz, was passiert wirklich in dem Bereich der klassischen Industrie. Also wir haben den Fließbandarbeiter mehr oder weniger an Roboter verloren und er sagt ja auch ein bisschen, dass auch das ist nur der Anfang, genauso wie er sagt, die Flüchtlingswelle war nur der Anfang. Also wir werden noch ganz andere Dinge in dem Bereich erleben. Das kann man jetzt als Horrorszenarien oder jemand, der nur Schrecken verbreiten will, bezeichnen, aber er versucht eben genau auch Lösungsansätze zu präsentieren oder zu diskutieren oder zur Diskussion anzuregen, weil wir müssen uns damit beschäftigen, natürlich, dass wir in der Zukunft über die künstliche Intelligenz eine Vielzahl an Jobs verlieren werden, die wir jetzt mal als einfach bezeichnen, wo der klassische Arbeiter wird sozusagen aussterben, das werden Maschinen immer mehr übernehmen und wir müssen uns überlegen, was machen wir mit diesen Menschen und dann im Zusammenspiel mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist es durchaus eine Überlegung wert, aber die Politik scheut sich, glaube ich, einfach so Visionen zu diskutieren. Man ist verhaftet im Moment in der
Tagespolitik. Und das sind natürlich auch Themen, die kommen erst in einigen Jahren. Das ist schon wieder nach der nächsten Wahl. Insofern ist es für die aktuelle Politik nicht das Thema. In Bayern blicken alle nur auf den Oktober und nicht in die Zukunft. Da ist viel zu tun. Es wird in Fürth bei diesem Abend mit Richard David Precht ein kleiner Werbeblock am 25. Juni, Montag in 8 Tagen. Um 19.30 Uhr. Es gibt noch einige Karten für diesen Abend.
Du musst gar nicht so viel Werbung machen, aber ich finde es richtig, weil das Schöne, also das ist das Schöne für die Nürnberger Nachrichten ja auf jeden Fall als Veranstalter. Es ist fast ausverkauft. Also man muss sich jetzt beeilen, wenn man noch.
Ja, der große Saal der Stadthalle ist fast voll.
Im großen Saal der Stadthalle. Also das ist jetzt nicht hier, dass man hier im kleinen internen Zirkel, sondern der Mann zieht wirklich die Leute an und es zeigt ja, dass er, ich glaube, er ist mal bezeichnet worden als Bürgerphilosoph. Also das heißt, er spricht zum Teil komplexe Themen einfach so an, damit auch die Menschen das oder eine breitere Masse es ganz gut versteht und auch
mitdiskutieren kann. Das ist ganz wichtig bei ihm, er ist sehr verständlich, also er spricht druckreif. Ich habe ja mit ihm vorab ein Interview geführt. Da muss man nichts ändern, das ist in klaren, knappen Sätzen sehr verständlich. Das muss man erstmal können, Dinge zusammenzufassen, die komplex sind und die auch herunterzubrechen, so dass es eben für viele verständlich wird. Ein Schwerpunkt wird sein, die Erziehung der Zukunft. Wie müssen wir junge Menschen erziehen, damit sie diesen digitalen Zeiten gut entgegentreten können oder mit ihnen leben können? Er sagt eben, es kommt nicht darauf an, dass jede Schule mit Laptops und Whiteboards und sowas ausgestattet ist. Das können die Jugendlichen selbst am besten, da brauchen sie keine Erziehung. Man muss sie damit erziehen, mit Freiheit umzugehen, mit freier Zeit. Was mache ich in der freien Zeit? Wechselnde Anforderungen im Job. Es wird den Job fürs Leben nicht mehr geben. Den gibt's ja jetzt schon immer weniger, in Zukunft noch weniger.
Das werden wechselnde Projekte sein. Klare Kritiker von 45-Minuten-Unterricht, Frontalunterricht. Ja. Also das ist schon eine harsche Kritik an unserem Bildungssystem.
Es wäre eine Revolution nötig, wenn das kommen müsste.
Was also irgendwie so eine Revolution wie in den 60er Jahren, also eine völlige Umstülpung unseres Bildungssystems. Sind gewagte Thesen, klar. Ich glaube, Bildungspolitiker oder Leute, die in dem Bereich tätig sind, klatschen dann nicht automatisch Applaus.
Da müsste sich zu viel ändern,
Genau. Aber wie gesagt, das sind wichtige Anstöße und das wird bestimmt ein ganz, ganz spannender Abend. Also nochmal 25. Juni, ein paar Karten gibt's noch.
Stadthalle Fürth, Richard David Precht.
Erziehung in digitalen Zeiten.
Ich sehe schon, findet wieder in Fürth statt. Hat mich natürlich gefreut, dass es in Fürth ist.
Ja, das glaube
ich. Wir sind mit dieser Reihe ja unterwegs in den Städten. Da gibt's einige Veranstaltungen. Einiges jetzt in Neumarkt in der Woche. Andere war in Erlangen und eine in Nürnberg. Und da probieren wir mal aus, wie die verschiedenen Orte funktionieren als Städten für unsere Talks, die wir ja den Lesern und Usern zusätzlich anbieten wollen, über die Online-Produkte, über die gedruckte Zeitung hinaus, um auch näher zu den Menschen hier im Raum zu kommen.
Ja, dann springen wir vielleicht nochmal ein bisschen von einem Menschen wie dem Richard David Precht, der sozusagen zur Diskussion animiert, der zum Gespräch animiert, der in die Zukunft blickt, zu Leuten, die eh schon wissen, wo es lang geht, den Autokraten dieser Welt. Wir haben ein legendäres Treffen hinter uns gebracht diese Woche. Trump und Kim.
Trump und Kim,
die neuen Freunde. Du bist ja Politikredakteur sozusagen, ein Gestandener, und Politik ist dein Metier. Wie schätzt du denn das ein?
Sehr fragwürdig. Also ich bin mal gespannt, was wirklich herauskommt an Substanz, ob es eine Annäherung gibt, ob Kim wirklich abrüstet. Trump sieht es ja vor allem als Show. Er hat ja auch sogar, ist ganz lustig oder eigentlich traurig, einen Videofilm drehen lassen, wo die beiden sich inszenieren als Helden, als Hollywood-Figuren. Zwei Männer, zwei Anführer, ein Schicksal heißt es da. Also es ist vor allem, also glaube ich, eine Inszenierung.
Mit sieben Männern oder Frauen konnte er nicht so gut, aber wenn er dann von Mann zu Mann, da scheint er.
Starke Männer. Putin mag er, er mag Autokraten, er mag den chinesischen Staats- und Regierungschef, mit der er Allmacht hat, der jetzt auf Lebzeit im Amt ist. Das würde Trump wahrscheinlich auch gefallen. Er mag Männer, die keine großen Entscheidungsprozesse hinter sich bringen müssen, um Dinge auf den Weg zu bringen. Demokratische Kompliziertheiten, wie wir es in Deutschland haben, mit Checks and Balances und Kontrollmechanismen, schwierigen Verfahren, aber eben auch Kontrolle und Beteiligung, das mag er nicht. Er umgibt sich lieber mit solchen zwielichtigen Typen wie Kim, und den muss man ja in der Tat als zwielichtigen Typen bezeichnen. Er ist ein Mensch, der sein Volk in Not hält, da tut sich wenig. Das nordkoreanische Volk ist eines der ärmsten der Welt, dort herrscht Hunger und Not, es wird ein bisschen besser. Natürlich wäre dem Land auch eine Wiedervereinigung zu wünschen. Südkorea liebäugelt damit. Man muss mal gucken, was sich tut. Also die Vereinbarungen sind sehr, sehr schwer zu kontrollieren.
Das also Prozess sind das von sehr Jahren. Sehr allgemein. Also es ist ja eigentlich nur, wir haben geredet, wir wollen weiterreden.
Alles wird gut.
Genau. Ja. Und also das ist vielleicht so die Schlichtheit, mit der man dann auch große Unterschriften leisten kann. Aber eigentlich sehr konkret ist es nicht.
Ja, Trump ist ja auch ganz anders rangegangen, als man es eigentlich gewohnt ist, wie er es immer tut. Normalerweise bereitet man sich extremst vor auf solche Gipfel, monatelang, wenn nicht jahrelang, mit großen Stäben, die quasi schon eine Erklärung parat haben. Er ging hin ohne Vorbereitung, war stolz darauf, sagt, er spürt schon, wenn dort die Chemie stimmt. Okay, mag ja sein, aber die Details, die dann zu vereinbaren sind, die müssten schon angepackt und gut vorbereitet werden. Das hat er halt nicht gemacht. Jetzt müssen die Details nachgeliefert werden, und da sind natürlich die spannenden Punkte. Wird wirklich das atomare Programm von Nordkorea beseitigt? Das sind ja viele, viele Stellen, wo dort offenbar was lagert. Das muss kontrolliert werden. Das wird noch viel komplexer als mit dem Iran, wo Trump ja das Abkommen zertreten hat.
Genau. Und ich glaube, die erste Bewährungsprobe kommt ja, ob dann die Inspektoren überhaupt ins Land gelassen werden. Wie frei können sie sich dann dort bewegen? Das war ja im Iran gegeben. Also war da wirklich auf einem guten Weg, und das hat man ohne Not, oder hat er ohne Not zumindest kaputt gemacht, oder ist dabei, das kaputt zu machen. Da bleibt es auch spannend, was uns in der Weltpolitik in den nächsten Wochen und Monaten noch zugemutet wird oder was kommen wird.
Ja, man sieht ja diesen Boom der Autokraten, den Siegeszug, den sie antreten, Trump, Erdogan, gut, der hat eine Wahl vor sich, wo es hoffentlich eng für ihn wird, kann man der Türkei nur wünschen, dass dort die demokratischen Kräfte wieder stärker werden. Ungarn, Polen, Italien jetzt mit einer antieuropäischen Regierung, das sind schon schwierige Zeiten. Und man muss feststellen, Demokratie ist kein Selbstläufer, sie muss immer wieder neu erkämpft werden. Sie ist nicht garantiert, wie es der Historiker Jörn Leon hat jetzt bei uns in der Zeitung in einem Interview gesagt hat, mit Blick auf den Ersten Weltkrieg und die ähnlichen Tendenzen, die es damals gab, auch Polarisierung, Nationalismen, die kamen, und man hat den Eindruck, da kommt Geschichte wieder zurück, und deswegen ist es wichtig, für die Demokratie zu kämpfen. Auch da ein ganz interessanter Termin am Wochenende, es gibt den Tag der offenen Gesellschaft, es gibt die Freunde der offenen Gesellschaft, eine bundesweite Initiative, wo ein Kollege von Richard David Precht sich engagiert, Harald Welzer, auch ein Philosoph, der sich sehr allgemeinverständlich ausdrückt und eben trommelt für die Demokratie. Wir haben ihn im November bei einem NN-Talk. Und an diesem Samstag ist dieser Tag der offenen Gesellschaft mit vielen Tafeln, mit vielen Festen. Auch hier in der Region, in Nürnberg, gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Veranstaltungen. In Fürth auf der Harthöhe sind wir wieder beim Thema Fürth.
Du musstest noch
bei der Kirchengemeinde gibt es Tafeln, die eben die offene Gesellschaft feiern, die Freiheit feiern. In Erlangen 3 oder 4 Veranstaltungen. In Neustadt-Aisch sogar auch eine Veranstaltung, sehr schön. Also das zieht sich quer durch die Republik, treffen sich dort Menschen, die sagen, die Demokratie muss verteidigt werden, sie ist nicht selbstverständlich, lasst uns was dafür tun.
Eigentlich das perfekte Schlusswort, und wir haben in Schnelligkeit, habe ich den Eindruck gehabt, eine halbe Stunde jetzt miteinander gesprochen und geredet, Wahnsinn. Die Weltpolitik bis runter nach Fürth behandelt, ja. Was will man mehr? Und alles wie gesagt, drin. Mit einem durchaus positiven Ausblick aus deiner Sicht, dass wir um diese Demokratie kämpfen müssen, dass wir auch Veranstaltungen brauchen, die letztendlich dazu beitragen, sich auch gegenseitig zu bestätigen, dass es es wert ist, sich dafür einzusetzen.
Ich sag das ist mal, der positive Nebeneffekt der starken Männer, ja.
Ja, genau. Ja, wenn man das so sehen will. Ja. Du bist dann eher der Optimist und lässt dich jetzt dadurch nicht
einschüchtern. Ja, man muss kämpfen und nicht nachlassen.
Ja. In diesem Sinne, vielen Dank.
Ja, gerne.
Wir werden sicher das ein oder andere Mal auch miteinander nochmal zu verschiedenen Themen reden. Euch allen eine schöne Woche und wir hören nächste Woche wieder voneinander. Und tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.